Der Schnee knirscht nicht mehr. Er gibt nur nach. Jeder Schritt sinkt tiefer ein, als er sollte. Und irgendwo unter der weißen Decke liegt der Hügel, den man meidet. Nicht, weil er besonders hoch wäre oder weil er anders aussieht als die anderen, sondern weil er alt ist. Zu alt, um harmlos zu sein. Der Wind streicht darüber hinweg, nimmt nichts mit und bringt nichts Neues. Er greist, als wüsste er, dass hier etwas wartet. Der Boden ist hart gefroren, doch nicht tot. Unter der Erde liegt ein Körper, den man mit Steinen beschwert hat, mit Erde bedeckt, mit Worten verabschiedet. Das hätte reichen sollen. Es reicht fast immer. Aber nicht hier, nicht heute. Nicht in dieser Nacht, in der der Frost tiefer greift als sonst und der Atem schwerer wird, obwohl man sich kaum bewegt. Etwas regt sich unter dem Hügel, kein Geräusch, das man klar benennen könnte, kein Knacken, kein Bruch. Eher wie ein Druck, der sich langsam verschiebt, als würde Gewicht neu verteilt. Als würde etwas testen, wie fest die Welt noch ist. Der Geruch kommt zuerst. Alt, feucht, metallig. Nicht der Geruch des Todes, mehr der eines Körpers, der nicht akzeptiert hat, was mit ihm geschehen ist. Man weiß, was hier liegt. Man kennt die Geschichten, dass die Toten manchmal bleiben, wenn sie etwas festhält. Land, Besitz, Zorn. Dass sie nicht als Geister zurückkehren, sondern als sie selbst. Schwerer, kälter, mehr Körper als zuvor. Dass sie nachts aus dem Hügel steigen, nicht um zu wandern, sondern um zu wachen, um zu behalten, was ihnen gehört. Der Hügel hebt sich kaum sichtbar. Schnee rutscht ab. Der Frost gibt nach, Millimeter um Millimeter. Und während man den Blick nicht abwenden kann, wird klar, dass dies kein Zeichen ist und keine Metapher. Dies ist ein Körper, der sich erhebt. Ein Drauger. Und der Winter wird ihn nicht aufhalten. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. In dieser Folge führt unsere Geschichte nach Skandinavien. Es gibt Fragen, auf die man die Antwort schon vorher weiß. Dennoch frage ich sie: Hast du jemals Skyrim gespielt?
Skyrim? Ich weiß nicht, was es ist.
Okay, das dachte ich mir schon. Vielleicht bist du sogar noch zu jung für. Ich glaube, das Skyrim kam 2010 oder 11. Hm? Und war Spiel des Jahres 10 oder 11. Und ist ein Fantasy-Rollenspiel. Also alle, die uns zuhören, die es auch nicht kennen, quasi Teil einer Reihe. Elder Scrolls, das spielt auf einem fiktiven Planeten oder auf einer fiktiven Welt mit einem fiktiven Kontinent, der auch einen Norden hat, der sich stark an nordische Mythologie anlehnt oder nordische Geografie anlehnt. Und da gibt es Hügelgräber, also klassische Dungeons, in die man reingehen muss. Das ist ein Fantasy-Rollenspiel, kein Brettspiel, sondern ein Computerspiel. Und da gibt es super nervige Gegner, die Drauger. Mhm. Und eigentlich denkt man ja in dem Spiel, man ist das Drachenblut und kann dann mit seiner Drachenstimme Leute wegpusten. Aber jeder dieser Drauger, der kann das dann auch. Das heißt, du rennst da rum, dann pusten die dich entweder irgendwo runter, pusten dir deine Waffe aus der Hand, die sind super ätzend und kommen eben aus dem Norden. Und deswegen dachte ich mir, weil du ja gerade auch im Norden warst, wir machen mal eine Folge zu nordischen Untoten, die mich oft genervt haben, oft zur Weißglut getrieben haben und in schönen Hügelgräbern umherwandern und Dinge tun, auf die wir gleich genauer eingehen werden. Und ja, du warst gerade in Norwegen, ohne jetzt schon allzu viel Private Talk hier reinzuschmeißen. Aber hast du da in der Landschaft, ich kenne mich natürlich überhaupt nicht aus, ist das da präsent, so Hügelgräber oder so altnordische Stätten, so wie wir hier wahrscheinlich auch, ich sag jetzt mal, germanische Ausgrabungsorte haben oder so römische Ausgrabungsstätten, ist das da auch präsent oder nimmt man das gar nicht wahr? Ist da eigentlich mehr Natur als Mythos in Norwegen?
Mm, Also ich war sehr weit im Norden in Norwegen. Das heißt, da ist die Natur schon sehr omnipräsent. Was da auf jeden Fall ein Thema ist, sind die Stabkirchen. Die sind ja auch von Wikingern erbaut worden viel. Also beziehungsweise die sind erbaut worden, um, glaube ich, also in der Christianisierungsphase, um den Wikingern quasi das Christentum näher zu bringen. Das ist schon ein Thema. Und sonst tatsächlich so nordisch-mythologisch mäßig habe ich nicht so viel sehen können. Vielleicht aber auch mehr, wenn man halt irgendwie mehr in bevölkerten Regionen ist oder weiter im Süden, in der Nähe von Oslo oder so.
Genau, es sind auch die Drauger, über die wir heute sprechen, sind jetzt auch nicht rein norwegisch. Also man kennt sie auch in Norwegen als Draug, aber sind eigentlich, kommen ursprünglich aus Island.
Ah.
Und wir sind jetzt bei Folge 14. Das ist schon das zweite Mal, dass wir mit Island und Norwegen zu tun haben, nach Mayhem und Dimmoborgir.
Man merkt, wir haben einen kleinen Hang zu
nehmen. Wir haben einen Hang zur nordischen Welt. Ja, und lustigerweise, jetzt haben wir Anfang, ja gut, das ist eigentlich Mitte Januar, ist es ja schon. Und es gab jetzt im Dezember, ich habe sehr lange drauf gewartet, am 1.12. kam bei Netflix, keine Werbung, Troll 2, der Trollfilm, der spielt ja auch in, in Norwegen. Das ist aber auch ganz cool. Also der erste Teil, den fand ich richtig gut.
Mhm.
Der ist dann eben auch so ein bisschen mythologisch und alles drum und dran. Der zweite ist dann so ein bisschen, also der jetzt kam, ich habe den ersten dann nochmal geguckt und den zweiten hinterher. Ist ein bisschen bescheuerter, ein bisschen klischeehafter. Aber gut, muss man mögen, aber es sind sehr schöne Landschaftsaufnahmen. Und wenn dann da eben der Troll kommt in den vereisten Bergen Norwegens, das sieht schon ganz beeindruckend aus. Aber
wie meinst du mit Landschaftsaufnahmen? Ist das,
Also es ist ja in Norwegen gedreht oder eine norwegische Produktion und die drehen dann, haben dann da so Drehorte in den Bergen zum Beispiel oder dann in so einer.
Ich dachte, das wäre eine Art Animationsfilm.
Nee, das sind also so reale Filme wie, also real, echte Trolle eingesetzt. Das sind so Filme wie die Godzilla-Filme zum Beispiel. Ne? So ein großes Monster kommt irgendwo hin und macht Bummkrach.
Ach, dann habe ich immer eine andere Art von.
Achso, ich meine nicht diese Troll, ich meine nicht die mit den bunten Haaren.
Ich dachte, deswegen habe ich so gelacht. Ich dachte, es geht um den Film. Ich weiß nicht, warum, wie Landschaftsaufnahmen, das ist doch.
Es hätte dir auffallen können, als ich gesagt habe, ich habe mich voll auf den Film gefreut, dass ich mich garantiert nicht auf bunte, lustige Trolle freue.
Ich hätte das total valide gefunden. Ich würde ihn auch gerne gucken, tatsächlich. Ja, okay. Ja, gut, dann habe ich keine Ahnung,
warum. Nee, ich meine tatsächlich einen Actionfilm mit riesigen.
Etwas männliches, meinst
du? Knarzigen Trollen. Ja. Genau, wo man selbst am 1.12. nackt draußen auf dem Balkon grillt und den Film guckt. So ein Film ist das.
Ah, okay. Ja, gut, nee, dann ist es nicht so ganz mein Thema, glaube
genau,
ich.
Aber ja, weil du gerade schon, mir ist gerade eingefallen, weil du mit Stabkirchen, die hatten wir bei Mayhem schon mit drin. Und auch das Thema Christianisierung. War ja auch schon bei Mayhem Thema damals. Ist ja auch bei Trollen so ein Thema, ne? Dieses, also das greifen die im Film auch auf mit dem, ich glaube, sie riechen Christenblut, glaube ich, ne? Oder haben was gegen Christen. Das ist ja auch so ein Ding.
Mhm.
Und ich meine, das ist nicht nur eine Erfindung des Filmes. Ich glaube, da gibt es tatsächlich solche Mythen, sagen. Aber ja, Trolle machen wir vielleicht ein anderes Mal, wenn wir unsere Folge über die bunten Trolls machen.
Das finde ich total, weil ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben.
Habt ihr Bock auf eine Folge über bunte Trollfiguren und da machen wir eine Doppelfolge draus. In der zweiten kommt dann die Deedle-Maus.
Da kommt Face Reveal mit reingefuttert shoppten Haaren auf Tim.
Ja.
Ihr wisst nicht, wie Tim aussieht, aber mit Trollhaaren sehr fantastisch aus, sag ich.
Was auch gut aussieht, sind die Bilder zu dieser Folge. Das behaupte ich, obwohl ich die noch gar nicht gemacht habe. Und es gibt echt wenig Bildmaterial, weil es gibt keine untoten nordischen Krieger.
Spoiler doch nicht.
Ja, die Folge heißt Die Sage der nordischen Untoten. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass. Und du hättest die wahrscheinlich sonst getroffen.
Ja.
Wenn du da sitzt in Norwegen und die fahren dann da auf dem Trecker vorbei, grüßen freundlich. Skål! Ja, ich werde mir was einfallen lassen. Es wird Bilder geben, da könnt ihr auf Instagram, Radio, Obscura, Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, wie schon bei den Seattle-Folgen, ein bisschen durchswipen. Und jetzt viel Spaß, färbt euch die Haare nebenbei gilt sie hoch. Und los geht's. Der Begriff Drauga stammt aus dem altnordischen Sprachraum und begegnet uns vor allem in isländischen und norwegischen Quellen des Hochmittelalters. Gemeint ist damit kein Geist und kein dämonisches Wesen im späteren christlichen Sinn, sondern ein Untoter, und zwar im wörtlichen Sinn. Ein Mensch, der gestorben ist, begraben wurde und dennoch nicht zur Ruhe kommt. Zeitlich bewegen wir uns dabei vor allem zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert, also in der Phase, in der viele der bekannten Isländer-Sagas niedergeschrieben wurden. Inhaltlich greifen diese Texte jedoch deutlich ältere Vorstellungen auf, die aus der vorchristlichen nordischen Welt stammen. Geografisch konzentrieren sich die Drauga-Erzählungen auf Island, Norwegen und Teile Skandinaviens, wobei ähnliche Motive auch in benachbarten Regionen auftauchen. Ein zentrales Merkmal des Drauga ist seine Bindung. Drauga sind ortsgebunden. Sie bleiben an ihrem Grab, an einem Grabhügel, an einem Hof oder an Land, das ihnen gehörte oder das sie zu Lebzeiten beansprucht haben. Besonders häufig sind es Hügelgräber, sogenannte Grabhügel oder Haugar, die in den Quellen als Orte beschrieben werden, an denen Drauga ruhen und aus denen sie nachts hervortreten. Diese Hügel sind nicht abstrakt gemeint, sondern reale, sichtbare Landmarken, die teilweise noch heute in der nordischen Landschaft existieren. Anders als Geister handeln Drauga körperlich. Sie können Menschen angreifen, würgen, töten, Vieh erschlagen oder Besitz beschädigen. In den Sagas werden sie als schwer, kalt und von Verwesungen gezeichnet beschrieben. Manchmal wachsen sie übermenschlich groß, manchmal wirken sie aufgedunsen oder starr. Immer aber sind sie greifbar. Das ist entscheidend. Die Bedrohung geht nicht von etwas Unsichtbarem aus, sondern von einem Körper, der sich der Ordnung widersetzt. Die altnordischen Texte unterscheiden dabei nicht immer streng zwischen verschiedenen Typen von Draugern, lassen aber erkennen, dass es unterschiedliche Erscheinungsformen gibt. Manche Drauger verlassen ihr Grab kaum und wirken vor allem innerhalb ihres Hügelbereichs. Andere treten regelmäßig aus, bewegen sich durch die Umgebung oder bedrohen ganze Höfe. In späteren Überlieferungen taucht zudem die Unterscheidung zwischen ruhenden Draugern und aktiven, besonders aggressiven Draugern auf. Eine Differenzierung, die wir später noch aufgreifen werden. Wichtig ist auch, Drauger entstehen nicht zufällig. In den Sagas wird immer wieder betont, dass bestimmte Eigenschaften oder Umstände ihre Rückkehr begünstigen. Dazu gehören Gier, Neid, Besitzansprüche, Gewalt oder ungelöste Konflikte. Der Drauga ist damit kein Schicksalswesen, sondern das Ergebnis eines gescheiterten Übergangs. Etwas wurde nicht abgeschlossen, sozial, rechtlich oder rituell. Dass Drauga als reale Gefahren verstanden wurden, zeigt sich daran, wie mit ihnen umgegangen wird. Sie werden bekämpft, überwältigt und unschädlich gemacht. Enthauptung, Verbrennung oder das erneute Öffnen und Sichern des Grabes sind keine symbolischen Handlungen, sondern praktische Maßnahmen. Der Drauga ist kein Zeichen, das gedeutet werden muss. Er ist ein Problem, das gelöst werden soll. Dieses Grundverständnis, Drauga als körperlicher Untoter, ortsgebunden, konfliktbeladen, bildet die Basis für alles Weitere. In den kommenden Kapiteln schauen wir uns an, wie diese Vorstellung in konkreten Sagen erzählt wird, wie sie sich regional unterscheidet und warum gerade diese Form des Untoten im Norden so langlebig war. Der Hof lag dort, wo der Weg schmaler wurde und das Land offener. Es gab keine Zäune, die etwas hätten aufhalten können, nur Steine im Boden, Markierungen, die man kannte, Grenzen, die man achtete. Seit dem Tod des Hirten war diese Ordnung brüchig geworden. Tiere standen nachts enger beieinander. Türen blieben verriegelt, auch wenn niemand draußen war. Schritte waren zu hören, wo keine sein sollten, und man wartete, bis sie wieder verstummten. Der Tote lag außerhalb des Hofes, wie es sich gehörte. Erde über dem Körper, Steine darüber, genug Gewicht, um Bewegung zu verhindern. Er war groß gewesen, schon im Leben. Nach dem Tod wirkte er größer. Aufgequollen, als hätte der Körper mehr Raum gebraucht, als ihm zustand. Man schickte nach Grettir, nicht aus Zuversicht, aus Mangel an Alternativen. Als der Tote zurückkam, tat er es ohne Hast. Die Nacht war still, nicht ruhig. Die Tür hielt im ersten Druck stand, dem zweiten nicht mehr. Holz bog sich, splitterte, gab nach. Der Körper dahinter füllte den Rahmen aus. Dunkle, gespannte Haut, Kälte, die an ihm haftete. Die Augen fixierten Grettir, als hätte der Tote ihn erkannt. Der erste Griff traf den Arm, Finger schlossen sich zu fest. Die Kraft war gleichmäßig, schwer, unausweichlich. Grettir spürte, wie der Druck zunahm, wie der Atem kürzer wurde. Als der Griff sich löste, kam der nächste. Schulter, Hals, Kiefer. Der Tote arbeitete sich vor, prüfend, tastend, als würde er suchen, wo dieser Körper nachgeben würde. Der Geruch war überall. Er klebte an Haut und Kleidung. Jeder Atemzug brachte ihn tiefer hinein. Grettir griff zurück, fand Stoff, fand Haut, fand etwas Kaltes, das sich nicht bewegte wie ein lebender Körper. Die Haut gab nach, blieb gespannt, hielt. Sie stürzten gemeinsam zu Boden, das Gewicht traf hart. Knochen schlugen auf, dumpf, ohne scharfen Klang. Der Drauger bewegte sich sofort weiter. Ein Knie in den Bauch, ein Unterarm am Hals, der Druck nahm zu. Grettir stemmte sich dagegen, spürte, wie der Boden unter ihm nachgab, wie der Griff fester wurde. Ein Schlag traf den Kopf des Toten. Keine Reaktion. Ein weiterer Schlag. Der Körper schwankte kaum. Grettir griff tiefer, schob die Hände unter den Oberkörper, hob an, zwang das Gewicht zur Seite, Zentimeter um Zentimeter. Der Drauger krallte sich fest. Nägel rissen aus dem Holz, etwas knackte im Arm. Nicht laut, sondern endgültig. Der Kampf zog sich, Grettir drückte, hielt, verlagerte das Gewicht erneut. Der Tote ließ nicht los. Erst als der Körper endgültig überwältigt war, änderte sich etwas. Der Druck ließ nach. Die Spannung im Raum fiel ab, als hätte man etwas gelöst, das zu lange festgezogen war. Der Körper lag still, schwer, kalt, noch da. Grettir blieb bei ihm, bis sicher war, dass keine Bewegung mehr folgen würde. Man zerstörte den Körper weiter, um jede Rückkehr unmöglich zu machen. Erst danach kehrte Ruhe ein. Keine Erleichterung, nur Gewissheit. Später sprach man vom Hof und von Grettir. Nicht von Mut, von Arbeit. Von dem Wissen, dass dieser Tote nicht gekommen war, um zu jagen. Er war geblieben, um zu behalten. Und man hatte ihn nur bezwungen, indem man ihm das nahm. Das, was wir gerade gehört haben, war unsere Interpretation einer Drauger-Erzählung, wie sie in den altnorischen Sagas überliefert ist. Als wichtigste Vorlage dient dabei die Grettis-Saga Asmundarsona, ergänzt durch Motive aus weiteren Texten wie der Eyjabyggja-Saga. Wir haben diese Geschichten nicht wörtlich nacherzählt, sondern in eigenen Worten verdichtet. Die Struktur, die Figurenkonstellation und vor allem die Art der Auseinandersetzung entsprechen jedoch sehr genau dem, was in den Quellen beschrieben wird. Die meisten Drauger-Erzählungen stammen aus dem isländischen Saga-Korpus. Die Sagas wurden, wie bereits erwähnt, überwiegend im 13. Jahrhundert niedergeschrieben, greifen inhaltlich aber auf deutlich ältere mündliche Überlieferungen zurück, die bis in die Zeit der Landnahme Islands im 9. und 10. Jahrhundert reichen. Die Autoren sind in der Regel nicht namentlich bekannt. Es handelt sich um anonyme Texte, die in einem gelehrten, christlich geprägten Umfeld verschriftlicht wurden, dabei aber zahlreiche vorchristliche Vorstellungen bewahren. Geografisch sind die Geschichten klar verortet. Die Grettis-Saga spielt überwiegend in Island, mit konkreten Höfen, Weideland und Grabhügeln, die oft bis heute lokalisierbar sind. Auch die Eyjabyggja-Saga ist stark regional gebunden und beschreibt das Leben und die Konflikte mehrerer Höfe auf der Halbinsel Snæfellsnes im Westen Islands. Drauger sind hier keine abstrakten Schreckgestalten, sondern Teil einer sehr konkreten Landschaft und Sozialordnung. In diesen Texten treten Drauger als konkrete Gegner auf. Sie machen Höfe unbewohnbar, blockieren Land, töten Vieh und greifen Menschen an. Ihre Präsenz ist nicht symbolisch, sie ist praktisch problematisch. Entsprechend nüchtern ist der Umgang mit ihnen. Die Sagas schildern körperliche Kämpfe in erstaunlicher Detailtiefe. Ringen, würgen, das Ausnutzen von Gewicht und Kraft. Der Drauger ist dabei meist stärker als ein lebender Mensch, oft auch widerstandsfähiger, aber nicht unverwundbar. Charakteristisch ist, dass ein bloßer Sieg im Kampf nicht genügt. In fast allen Draugr-Episoden folgt eine endgültige Stilllegung. Der Körper wird enthauptet, verbrannt oder das Grab erneut geöffnet und gesichert. Erst diese Maßnahmen stellen die Ordnung wieder her. Der Tod allein reicht nicht aus. Er muss gewissermaßen bestätigt werden. Auffällig ist auch, was in diesen Erzählungen kaum eine Rolle spielt. Es geht nicht um Erlösung, nicht um Reue und nicht um das Seelenheil des Toten. Die Draugr werden nicht psychologisiert. Die gelten als gefährlich, weil sie Grenzen überschreiten. Zwischen Leben und Tod, zwischen Besitz und Aufgabe, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Sagas behandeln sie deshalb nicht als Zeichen oder Warnungen, sondern als Störungen eines funktionierenden Systems. Gerade diese Sachlichkeit macht die Draugr-Erzählungen so eigenständig. Sie stehen an der Schnittstelle zwischen vorchristlicher Vorstellungswelt und christlicher Schriftkultur, zwischen mündlicher Tradition und literarischer Fixierung. Und sie zeigen, dass Untote im Norden lange Zeit nicht als Metapher verstanden wurden, sondern als reale, handfeste Probleme, mit denen man umgehen musste. Was man heute meist als den Draugr bezeichnet, ist in Wirklichkeit kein einheitliches Wesen, sondern ein Motiv, das sich regional unterschiedlich entwickelt hat. Das Bild, das wir heute im Kopf haben, der schwere, körperliche Untote, der aus dem Grabhügel steigt und bekämpft werden muss, stammt vor allem aus den isländischen Sagas. Erzählt wird darin von einer älteren Zeit, von der Landnahme Islands im 9. und 10. Jahrhundert und den Generationen danach. In den isländischen Familiensagas sind Draugr fest in die Landschaft eingebunden. Sie gehören zu konkreten Höfen, zu Grabhügeln, zu bestimmten Landstücken. Figuren wie Glame aus den Grettis-Saga Asmundarsonar oder Thor-Olver Beggiforter aus der Eyjabyggja-Saga sind keine abstrakten Schreckensgestalten. Sie sind Tote, die bleiben und damit ganz praktische Probleme verursachen. Höfe werden unbewohnbar, Vieh verändert, Wege können nicht mehr benutzt werden. Entsprechend pragmatisch ist auch der Umgang mit ihnen. Das ist Saga-Logik. Ordnung wird durch Handlung wiederhergestellt. Spannend wird es, wenn man den Blick nach Norwegen richtet. Dort kennt man den Begriff Draugr ebenfalls, doch in der späteren Volksüberlieferung verschiebt sich sein Charakter deutlich. Aus dem körperlichen Hügelbewohner wird zunehmend eine Spukgestalt, oft mit dem Meer verbunden. Der norwegische Draugen ist häufig der Geist eines Ertrunkenen, der an Küsten, Fjorden oder bei Sturm erscheint. Diese Vorstellungen sind vor allem in Quellen der frühen Neuzeit greifbar und werden unter anderem von Geistlichen und Chronisten aufgezeichnet. Einer der bekanntesten Namen in diesem Zusammenhang ist der Missionar Hans Egede, der im 18. Jahrhundert auch über unruhige Tote und Spukphänomene berichtet. Man kann also beobachten, wie sich ein Motiv verändert, je nachdem, wo und wann es erzählt wird. In Island bleibt der Draugr lange ein Körperproblem. Schwer, greifbar, bekämpfbar. In Norwegen entwickelt er sich stärker in Richtung Erscheinung, Warnung, Unruhegeist. Beides trägt denselben Namen, folgt aber unterschiedlichen Logiken. Und genau deshalb ist es wichtig, diese Ebenen nicht zu vermischen. Für unsere Folge heißt das, wenn wir über Draugr in den Sagas sprechen, bewegen wir uns vor allem im isländischen Raum des Hochmittelalters, mit klaren Orten, klaren Gegnern und klaren Handlungen. Wenn wir später über norwegische Forschungen sprechen, betreten wir ein anderes Feld. Eines, in dem sich derselbe Begriff an neue Landschaften, neue Ängste und neue Erzählweisen angepasst hat. Diese regionale Verschiebung zeigt, wie lebendig solche Figuren sind. Der Draugr ist kein festgeschriebenes Monster, er ist eine Erzählfigur, die mitwandert, sich verändert und dabei immer etwas über die Menschen verrät, die sie weitererzählen. Die Toten kamen nicht alle zugleich. Das war das Schlimmste daran. Der Hof lag nahe der Küste, dort, wo das Land flach wird und der Wind vom Meer heraufzieht. Die Menschen kannten dort einander. Kannten die Gräber, kannten die Reihenfolge, in der die Alten gestorben waren. Als Thor-Olver starb, glaubte man, es sei damit getan. Er war schon zu Lebzeiten schwierig gewesen, hart, unnachgiebig, besitzergreifend. Man begrub ihn außerhalb, mit Abstand, mit Gewicht. Es schien ausreichend. Dann wurde das Vieh krank. Zuerst eines, dann mehrere. Tiere brachen ein ohne sichtbare Ursache, mit Schaum vor dem Maul und steifen Gliedern. Menschen klagten über Schmerzen, über Druck in der Brust, über Träume, aus denen sie schweißnass erwachten. Türen blieben nachts geschlossen, Fenster wurden verhängt. Man hörte Schritte auf dem Hof, auch wenn niemand hinausging. Thorolver war der Erste, der zurückkam. Man sah ihn nicht immer, manchmal blieb nur das, was er hinterließ. Umgestoßene Gegenstände, verletzte Tiere, Menschen, die nach einer Nacht nicht mehr aufstanden. Sein Körper wurde beschrieben als dunkel, aufgedunsen, schwer wie nasser Stein. Er bewegte sich langsam, sicher, ohne Zögern. Wer ihm begegnete, wurde krank. Wer ihm zu nahe kam, starb. Dann blieben auch andere nicht mehr liegen. Ein Nachbar starb und kam zurück. Dann ein weiterer. Die Toten sammelten sich, als würde der Erste sie gerufen haben. Sie verließen ihre Gräber nachts, traten gemeinsam auf, bewegten sich durch das Land, übernahmen Höfe, machten sie unbewohnbar. Die Lebenden zogen sich zurück, verließen Häuser, gaben Besitz auf. Der Tod breitete sich aus, nicht durch ein Ereignis, sondern durch Nähe. Die Körper waren unterschiedlich. Manche waren kaum verwest, andere bereits aufgebläht und schwer. Alle waren kalt. Alle trugen denselben Druck mit sich. Wer sie berührte, spürte sofort, dass sie nicht mehr Teil der Welt der Lebenden waren. Und doch waren sie da. Greifbar, wirkend. Erst als man verstand, dass es nicht um einen einzelnen Toten ging, änderte sich etwas. Man begann, die Körper zu öffnen. Gräber wurden aufgebrochen, die Toten wurden herausgezogen, einer nach dem anderen. Manche bewegten sich noch. Andere lagen still und wirkten dennoch wach. Man zerstörte sie, verbrannte sie, trennte Köpfe vom Rumpf, bis nichts mehr blieb, das hätte zurückkehren können. Danach kehrte Ruhe ein. Nicht sofort, nicht überall zugleich, aber das Land wurde wieder benutzbar. Die Tiere blieben stehen, die Menschen kehrten zurück. Was blieb, war das Wissen, dass es nicht immer der einzelne Tote ist, der gefährlich wird. Manchmal ist es der Erste, der den Übergang blockiert. Und manchmal reicht ein Körper, der nicht geht, um viele nach sich zu ziehen. Das, was wir gerade gehört haben, war unsere Interpretation einer der eindringlichsten Draugr-Erzählungen der altnordischen Literatur. Die Grundlage dafür bildet die Eyjabyggja-Saga, eine isländische Familiensaga, die im 13. Jahrhundert verschriftlicht wurde und Ereignisse beschreibt, die mehrere Generationen zuvor angesiedelt sind. Auch hier haben wir nicht nacherzählt, sondern verdichtet, Figuren zusammengeführt, Motive geschärft, die körperliche Bedrohung in den Vordergrund gerückt. Der Kern der Geschichte jedoch, dass ein einzelner Draugr weitere nach sich zieht und eine ganze Region destabilisiert, ist so in den Texten geschrieben. Wichtig ist dabei, diese Erzählung beschreibt keinen Ausnahmefall, sondern ein Muster. Draugr treten hier nicht isoliert auf, sondern in Ketten. Ein Toter reicht aus, um andere mitzureißen. Die Bedrohung ist nicht heroisch, sondern systemisch. Sie breitet sich aus über Höfe hinweg, über Menschen und Tiere, bis Ordnung nur noch durch radikale Eingriffe wiederhergestellt werden kann. Genau das macht diese Saga so verstörend und so aufschlussreich. Damit wird auch klar, dass der Draugr kein einzelnes, fest umrissenes Wesen ist. Die Sagas kennen unterschiedliche Erscheinungsformen, unterschiedliche Intensitäten, unterschiedliche Reichweiten. Manche Draugr bleiben an ihren Grabhügel gebunden, andere übernehmen Höfe, wieder andere ziehen weitere Tote mit sich. Es gibt ruhende Draugr, aktive Draugr, einzelne und kollektive. Und an genau dieser Stelle lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Svea geht deshalb einen Schritt zurück und ordnet das Ganze ein. Sie schaut sich an, welche Arten von Draugr die Quellen eigentlich kennen, wie diese unterschieden werden und was diese Unterschiede über Angst, Ordnung und Körpervorstellungen im Norden verraten.
Wenn man nach diesen Geschichten versucht, den Draugr festzunageln, merkt man schnell, dass das nicht funktioniert. Es gibt nicht den Draugr. Es gibt vielmehr ein ganzes Spektrum von Vorstellungen darüber, was passiert, wenn ein Toter nicht dort bleibt, wo er hingehört. Die Sagas benutzen dafür unterschiedliche Begriffe und sie beschreiben unterschiedliche Verhaltensweisen, Reichweiten und Gefährlichkeiten. Das wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich, ergibt aber Sinn, wenn man es als ein System von Abstufungen liest. Am häufigsten begegnet uns der Drauger als ortsgebundener Untoter. Das ist die Gestalt, die wir bisher gehört haben. Ein Toter, der an seinen Grabhügel, an einen Hof oder an ein bestimmtes Stück Land gebunden ist. Er verlässt diesen Ort selten oder gar nicht. Seine Bedrohung besteht darin, dass er Raum besetzt. Er macht Land unbrauchbar, Höfe unbewohnbar, Wege gefährlich. In den Quellen wird diese Form mit dem Begriff Haugbi verbunden. Wörtlich der Hügelbewohner. Das ist kein umherstreifendes Wesen, sondern eines, das bleibt und bewacht. Daneben kennen die Sagas Drauger, die aktiv werden, die ihren Ort regelmäßig verlassen und gezielt eingreifen. Sie greifen Menschen an, töten Vieh, üben Druck aus. Diese Drauger wirken weniger wie Wächter und mehr wie Störfaktoren, die sich ausbreiten. Gerade in der Eyjabyggja-Saga wird deutlich, dass ein solcher Drauger andere Tote nach sich ziehen kann. Der Tod wird dort nicht als abgeschlossener Zustand gedacht, sondern als etwas, das ansteckend wirkt, wenn eine Grenze einmal überschritten ist. Eine weitere Unterscheidung betrifft den Grad der Körperlichkeit. Manche Drauger sind extrem physisch, schwer, greifbar, widerständig, mit klar beschriebenem Gewicht und Kraft. Andere erscheinen weniger stabil, fast schon an der Grenze zum Spuk. Sie wirken eher durch Krankheit, Unruhe und Angst. Diese Unterschiede lassen sich nicht sauber trennen, aber sie zeigen, dass die Vorstellung vom untoten Körper flexibel war und sich an Erzählbedürfnisse angepasst hat. Wichtig ist dabei, keine dieser Formen ist moralisch aufgeladen. Die Sagas fragen nicht, ob ein Drauger gut oder böse war. Entscheidend ist allein, dass etwas nicht abgeschlossen wurde. Besitz, Zorn, Gewalt, ungelöste Konflikte. All das kann einen Toten binden. Der Drauger ist damit weniger eine Strafe als ein Symptom. Er zeigt an, dass Ordnung gescheitert ist. Wenn man diese Typen nebeneinander legt, wird klar, warum Drauger so unterschiedlich erzählt werden. Sie sind keine Monster mit festen Regeln, sondern narrative Werkzeuge, mit denen erklärt wird, was passiert, wenn Übergänge misslingen. Und genau deshalb konnte sie sich regional, zeitlich und erzählerisch verändern, ohne ihre Grundfunktion zu verlieren. Der Drauger ist nicht das andere. Er ist das, was bleibt.
Wenn man die Drauger-Geschichten bis hierhin verfolgt, stellt sich fast automatisch eine Frage. Warum sind sie nicht verschwunden? Warum ist ausgerechnet diese Form des Untoten geblieben, während andere Vorstellungen verblasst oder komplett umgebaut wurden? Die Antwort liegt nicht in einzelnen Texten, sondern in der Struktur dieser Figur. Der Drauger ist kein festes Jenseitswesen. Er steht nicht für Moral, nicht für Strafe, nicht für Erlösung. Er ist gebunden an einen Körper, an einen Ort, an Besitz. Genau das macht ihn übertragbar. Wo immer Geschichten davon erzählen, dass etwas nicht abgeschlossen wurde, dass jemand geblieben ist, obwohl er hätte gehen sollen, funktioniert das Drauger-Prinzip weiter. Auch dann, wenn der Name verschwindet. In der modernen Popkultur taucht der Drauger deshalb selten als historisch korrekte Sagengestalt auf, aber erstaunlich oft in seiner Funktion. Besonders deutlich wird das in Videospielen. In The Elder Scrolls V: Skyrim sind Drauger schwere körperliche Gegner, die an Gräber, Ruinen und alte Machtorte gebunden sind. Sie patrouillieren nicht zufällig, sie bewachen. Sie reagieren auf Eindringlinge, nicht auf die Welt. Das ist näher an den Sagas, als es auf den ersten Blick scheint. Ähnlich funktioniert es in God of War, wo nordische Untote keine Zombies im klassischen Sinne sind, sondern blockierende Kräfte. Sie halten Räume besetzt, erzwingen Konfrontationen, lassen keinen eleganten Ausweg zu. Auch hier geht es weniger um Tod als um Beharrung. Um etwas, das nicht weicht. Selbst dort, wo der Begriff Drauger nicht mehr fällt, lebt das Motiv weiter. In Spielen wie Dark Souls begegnen uns Untote, die weniger als Monster funktionieren und mehr als Zustand. Körper, die immer wieder aufstehen, Orte, die sich nicht leeren lassen, Gegner, die nicht verschwinden, solange bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind. Das ist kein Zufall, es ist dieselbe erzählerische Logik, nur in einer anderen Sprache. In Filmen und Serien ist der Drauger dagegen vergleichsweise selten. Das liegt daran, dass sein Horror langsam ist. Er lebt nicht vom Überraschungsmoment, sondern vom Druck. Vom Wissen, dass etwas da ist und bleibt. Dass man es nicht ignorieren kann, das lässt sich schwer in schnelle Bilder übersetzen, funktioniert aber hervorragend in Welten, die man erkundet und in denen man zurückkehren muss. So gesehen ist der Draugr weniger ein Relikt der nordischen Mythologie als ein Bauplan. Er beschreibt eine Angst, die zeitlos ist. Dass Dinge nicht enden, obwohl sie es sollten. Dass Orte Erinnerung behalten, dass Besitz, Gewalt oder Zorn schwerer wiegen als der Tod. Und genau deshalb steht der Draugr heute nicht im Museum. Er steht in Gräbern, in Ruinen, in digitalen Landschaften, schwer, unnachgiebig, wartend. Ja, seltsame Wesen, die in Hügeln wohnen. Mhm. Die Teletubbies.
Kennst du die noch?
Ja, die sind so geil. Das ist aber eine Teletubby-Folge machen. Aber mal die Geschichte hinter den Teletubbies. Da können wir eine
Wahrscheinlich ist das genau das.
Das wäre so krass.
So, wie können wir Hügelgrabbewohnende, verwesende Zombies an Kinder verkaufen? Mach die bunt und mit einem Fernseher. Oh ja, cool. Und lass sie immer zweimal dasselbe Video von Kindern, die durch Schützen springen, zeigen. Boah, hat mich das genervt als Kind.
Was hat sie genervt?
Die haben ja diese Fernseher als Bauch und zeigen dann immer so ein Video. Ich weiß nicht, ob das Kinder einsenden konnten. Also woher hatten die diese Videos? Aus dem Darknet? Sind Teletubbies eigentlich krasse Hacker gewesen? Ich weiß es nicht.
Warum denkst du darüber so düster nach? Vielleicht haben die einfach produziert, die Videos.
Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht.
Die haben sich in diese kleinen...
Wissen wir es?
Kennst du noch diese Kameras, die man früher hatte? Wie hießen die denn nochmal? VTech hat doch so...
Hatten die nicht auch diese coolen Walkie-Talkies?
Genau, die hatten voll den krassen Scheiß. Und die hatten auch so Kameras. Bestimmt haben die einfach gehackt. Bei den Kindern.
Die haben dann immer diese Videos gezeigt, so wie dann irgendwelche Kindergartenkinder sich so Jacken anziehen, nach draußen gehen, durch Pfützen springen und Spaß haben.
Stimmt.
Und dann so... Okay, Video ist fertig. Wir könnten jetzt mit der übergreifenden Story fortfahren, dass der Staubsauger der Teletubbies den Pudding umgestoßen hat, aber wir könnten das Video einfach random nochmal zeigen. Und dann geht das von vorne los. Also, aber wer hat denn jetzt den Tabi-Pudding umgeschmissen? Wir werden es nie erfahren. So, nein, also, nochmal jetzt hier.
So genau war ich da gar nicht mehr drin, was die für Storylines sind.
Ja, wir hatten, jetzt mal hier Tech Talk. Ne? Ich hatte, in meinem Zimmer hatte ich so einen Empfänger, mit dem ich Fernsehen gucken konnte, so eine Antenne, die war im Wohnzimmer am Videorekorder angeschlossen. Mhm. Und solange niemand Videos guckt, konnte ich oben im Zimmer Fernsehen gucken oder habe dann eben das Videosignal auch bekommen. Und meine kleine Schwester, wenn sie aus der Schule kam, hat dann immer dieses eine Video geguckt und hat halt so eine Tabi-Folge als Video und hat die auf Dauerschleife geguckt. Und du sitzt halt in deinem Zimmer und willst eigentlich irgendwie gerade Vera am Mittag gucken. Und dann kam diese Folge mit diesen Kids da, die durch Pfützen springen.
Konntest du
dann
mitgucken in deinem Zimmer?
Ja.
Ja, krass.
Also ich habe dann gedacht, okay, nein, ich mache jetzt Fernseher aus und mache was anderes. PlayStation spielen, keine Ahnung, was ich gerade Gitarre spielen. Aber ich habe das dann immer so oft gesehen. Ne? Du bist halt, also meine Schwester ist 5 Jahre jünger als ich. Das heißt, wenn sie, als sie dann da irgendwie 6, 7, 8 war, war ich ja gerade Anfang Pubertät. Da willst du halt alleine in deinem Zimmer sitzen und coole jugendliche Sachen machen und nicht im Wohnzimmer mit der Familie rumhängen, weil du bist ja rebellischer Jugendlicher. Mhm. Und wenn dann aber in deinem Zimmer, wo du dann vielleicht mit deinen coolen Kumpels rumhängst und dann sagst, komm, wir gucken jetzt was richtig Krasses im Fernsehen, und dann laufen da die Teletubbies. Ich bin nachhaltig geschädigt von den Teletubbies. Ja, also ich kann es total verstehen, dass man ein schlechtes Bild von hügelbewohnten Wesen hat.
Boah, du bist so ein Hater. Ich finde die Teletubbies voll geil.
Wieso gab es eigentlich nie ein Remake von?
Habe ich mich auch schon mal gefragt. Warum wurde das nicht weitergeführt?
Bob, der Baumeister ist jetzt auch irgendwie schlank und digital und nicht mehr dieser...
Schlank und digital?
Ja, der ist dünner geworden einfach.
Wirklich?
Ja. Es gab, der Baumeister war früher ja auch so ein kleiner, dicker. Lustiger, dicker Mann. Und jetzt ist er halt so schlank und animiert. Alles gedreamt, außer die Teletubbies.
War der, wie war Bob der Baumeister früher aufgemacht? War das so Knet-Show-mäßig wie Shaun das Schaf?
War das so Knet? Ich glaube so. Wie heißt das denn? Clay-Animation, wie das heißt?
Das ist so geil.
Ich glaube ja. Oder war, nee, war nicht gezeichnet. Ne? Er war wirklich so, ich glaube, der war so eine Knet-Figur. Ne? Jetzt ist er, glaube ich, digitalisiert einfach.
Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare.
Ja, genau. Das ist voll der relevante Talk zum Thema.
Ich kann sagen, wir sind so abgedriftet. Das hat mir wirklich auch... Ja, krass.
Gut, also reden wir jetzt über die wirklich wahren, gruseligen Hügelbewohner, die Hobbits. Nein, okay, nein.
Ja, wir können über die Hobbits reden, aber ich habe keine Ahnung, ich habe das nie geguckt.
Ihr guckt, dann bringt es nichts.
Ist das Herr der Ringe?
Das ist Herr der Ringe, genau. Nein, okay, also mal weg von Teletubbies und Hobbits. Du hast ja jetzt, bevor wir gleich zu den Snacks kommen, jeder, der sie vermisst, die kommen gleich gemeinsam mit dem Abschlusskapitel, aber ein bisschen Quatschen müsst ihr jetzt noch durchhalten. Und ihr habt ja schon am Anfang der Folge gehört, die Svea ist quasi relativ frisch aus Norwegen zurückgekommen. Und da ja auch hier in Deutschland das Sturmtief Elli hieß es, glaube ich, das hat uns ja auch ordentlich Schnee beschert. Und ich glaube, vermutlich im Norden Norwegens war es noch mal ein bisschen kälter als hier, also wirklich mit Schnee. Also dementsprechend eine wirklich schwere, kalte Landschaft. Und jetzt, wo du so die Sagas gehört hast, also ich habe da zwei quasi fiktive Stories vorgetragen, die aber so angelehnt waren an, ich weiß, isländische Sagas. Und ja, in Norwegen sind sie eher aus dem Meer. Aber ich glaube, so landschaftlich oder vom Gefühl her dort, wenn jetzt da, ich habe ja dein Foto gesehen vom Polarlicht und dem Schnee. So, wenn du dann in dieser Landschaft, wenn du dich mal zurückversetzt in deinen Urlaub und dann jetzt mit diesem Wissen von diesen Wesen, von den Draugen, wie so dein Gefühl? Kannst du dir richtig gut vorstellen, wie so ein Drauger dann schwer auf dich zustapft?
Ich glaube, du stellst dir das alles so viel düsterer vor, als es eigentlich ist. Also ja. Es ist schon sehr... ja, es soll gruselig sein.
Black Metal, Mord, Trolle, nicht die bunten Trolle.
Nein.
Teletubbies.
Es ist tatsächlich, also... ich finde, es ist eine sehr offene Landschaft irgendwo. Aber also auch die Wälder, wie gesagt, im Norden, sind halt auch nicht so dicht zum Beispiel. Wie, weiter im Süden? Punkt. Nein, also die Natur ist relativ karg. Und daher kann ich mir nicht so gut vorstellen, dass so, also das ist nicht so mystisch mäßig, aber es ist schon irgendwie, die Natur hat so eine krasse Gewalt einfach auch, ne? Und diese Brutalität irgendwie, also ich kann mir schon vorstellen, woher die kommt in solchen Sagen. Wenn du es unbedingt hören möchtest, ja, safe kann ich mir das vorstellen.
Ja, man, da bist du schon mal dort und ich sag dir, hier norwegische Zombies, du triffst dich wieder mit einem, machst kein Interview, bringst keinen mit, dann möchte ich jetzt ein bisschen Freude hier haben.
Ja, okay, ich check schon. Ja, nee, deswegen sage ich es ja. Also ja, voll. Also man kann sich sehr gut vorstellen, diese langen Waldtrassen mit den Bären, okay, es war voll verschneit. Und vor allem dann auch bei sowas, ne? Ich finde, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber solche Wesen können ja gar nicht unbemerkt bleiben, weil da gibt es ja nicht die Möglichkeit, so einen Winterdienst zu führen wie in Deutschland. Und du siehst ja jedes Mal eine Spur. Das heißt, wenn ein Drauger sich in deiner Gegend rumtreibt, weißt du Bescheid. Es ist so. Du hast dann ein paar Leute, mit denen du...
Deswegen gibt es da auch keinen Schneeräumdienst, weil...
Wegen dem Drauger. Genau so ist das. Ja, weiß ich aus erster Quelle. Ich kann ja kurz vielleicht eine kleine Anekdote zu den Spuren erzählen. Im Norden ja sehr schnell dunkel, beziehungsweise es ist wenig hell im Winter. Und ich war irgendwie lass es 18 Uhr gewesen sein, stockeduster, draußen, wollte noch ein bisschen Nordlichter schauen und so rumlaufen. Und auf einmal habe ich Elchspuren gesehen und ein Geräusch gehört. Ich bin selten so schnell weggekrabbelt aus dem Schnee, weil es war ein Berg, ich musste wegkrabbeln, weil das tatsächlich unterschätzt ist, wie gefährlich Elche sein können, wenn die Babys haben. Die treten dich um.
Oh, die sind auch so richtige Hoshis, ne? So ein
Elch. Die sind riesig. Das ist richtig krass.
Da haben wir doch, glaube ich, letztens, stimmt, bei der Seattle-Folge haben wir uns, also nicht in der Seattle-Folge, aber als wir nach oder vor der Folge noch kurz gequatscht haben, haben wir auch über die anstehende Reise nach Norwegen gesprochen. Mhm. Und über das Rehen oder das Rentier. Und über die quasi die US-Version, das Caribou, wo ich nicht wusste, dass das gleiche ist. Und ich weiß nicht, ob ich dir das da erzählt habe, aber ich kann es jetzt hier nochmal kurz erzählen. Habe ich dann wirklich mal geschaut, weil ich immer dieses eine Bild im Kopf habe aus Kanada, glaube ich. Mhm. Dieser Elch über den Parkplatz vor dem Supermarkt läuft. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein.
Die sind so riesig, das ist so
das
krass.
Das geht doch nicht. Ja. Und dann guckt man sich so ein Bild an, wie groß so ein Bison ist. Und ich so, Alter.
Wie groß ist denn ein Bison? Sind die größer oder kleiner?
Also ich glaube einfach, das Gesicht von dem Bison ist so ein menschlicher Torso.
Wirklich?
Ja.
Ach.
Muss ich dir gleich mal zeigen. Ja. Ja, und dann wollte ich ja mal wissen, so, okay, was ist denn so eigentlich das größte Geweih? Da gab es dann auch wieder so das Mega, also aus der Mega-Fauna damals, als es dann eben so Mammuts und was weiß ich dass es irgendwie so Faultiere gab, die keine Ahnung, 2 Meter groß waren. Das heißt, jedes Tier gab es irgendwie nochmal ein groß und ne, so Elefanten, Giraffen, das sind dann so ein paar Überbleibsel davon. Und es gab dann eben auch so ein Riesenhirsch, Elch, Dings. Also, wenn jetzt schon so ein Elch so riesig ist, und das gab es dann nochmal ein groß.
Wow.
Das hätte ich dann irgendwie auch nicht so gern kennengelernt. Und kleiner Fun-Fact, damit ihr auch noch was lernt vor den Snacks, wo ihr dann 5 was lernt.
Was? 5 was lernt?
5 was, 5-mal lernt.
5-mal so mehr.
5-mal mehr. Und es gibt ja, die Samen, also dieses Volk, was ihr da in Norwegen, Finnland, auch Teil Russlands, glaube ich, das Urvolk. Ich glaube, sind das nicht die einzigen, die Rehen halten oder züchten dürfen.
Tatsache.
Und es gibt dann Samen, also einzelne Saminis, die an Rehen versucht haben, irgendwo einzuführen. Und da gibt es dann, ich glaube, in Schottland an einer Whisky-Distille, auf dem Brauereigelände, haben die dann irgendwie so 15 Rentiere. Und da hat irgendwie auch ein Same, hat irgendwie auf so einer Insel, so Richtung Antarktis, und da leben jetzt irgendwie so auch 5 Rentiere, 3 Robben und 8 Pinguine und sowas, weil der die irgendwann mal dahin gebracht hat. Das ist auch so völlig random.
Krass.
Und warum hat er es getan?
Weil es kann, als Same.
Das und aus Angst vor Draugern und Teletubbies, vor Hügelbewohnern.
Erstens, Drauger sind keine Geister, sondern körperliche Untote. In den altnordischen Sagas haben Drauger Gewicht, Kraft und einen greifbaren Körper. Sie ringen mit Lebenden, drücken sie zu Boden und können durch reine Körperlichkeit töten.
Zweitens, ein Drauger gilt erst dann als besiegt, wenn sein Körper endgültig zerstört wird. In vielen Sagas reicht ein Sieg im Kampf nicht aus. Der Leichnam muss enthauptet, verbrannt oder neu begraben werden, um eine Rückkehr zu verhindern.
Drittens, Drauger sind oft an einen Ort oder Besitz gebunden. Sie bewachen Grabhügel, Höfe oder Landstücke und verlassen diese Bereiche kaum. Ihre Bedrohung besteht darin, Raum zu blockieren und nicht darin herumzuwandern.
Viertens, in der Eyjabyggja-Saga breitet sich der Tod kettenartig aus. Ein einzelner Drauger kann andere Tote nach sich ziehen, sodass ganze Höfe unbewohnbar werden. Der Tod erscheint hier nicht als Ende, sondern als ansteckender Zustand.
Fünftens, moderne Spiele zeigen Drauger oft näher an den Sagas als Filme. In Games wie Skyrim sind Drauger schwere, ortsgebundene Gegner, die Gräber und Ruinen bewachen. Ein Motiv, das direkt aus der Saga-Tradition stammt.
Zum Schluss bleibt eine Beobachtung, die über Drauger hinausgeht. Was diese Geschichten so wirksam macht, ist nicht der Tod selbst. Es ist das, was danach nicht endet. Der Drauger steht nicht für Angst vor dem Sterben, sondern für Angst vor dem Bleiben. Vor Dingen, die sich festsetzen. Vor Orten, die etwas behalten, das hätte verschwinden sollen. Vor Konflikten, Besitzansprüchen, Gewalt, die nicht abgeschlossen wurden. Vielleicht funktionieren Drauger deshalb bis heute. Nicht, weil wir an Untote glauben, sondern weil wir alle Situationen kennen, in denen etwas vorbei sein müsste und es nicht ist. Manche Geschichten hören nicht auf, nur weil man sie begräbt. Manche Dinge lassen sich nicht einfach vergessen, ignorieren oder wegschieben. Sie verlangen eine Auseinandersetzung. Die Sagas erzählen davon sehr nüchtern. Ohne Moral, ohne Trost. Sie sagen nicht, dass das alles einen Sinn hat. Sie sagen nur, wenn etwas bleibt, musst du dich ihm stellen. Und manchmal reicht Reden nicht. Manchmal braucht es Handlung. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt untot.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.